Darf ich kurz einen großen deutschen Denker und Psychologen zitieren? Die Geschichte wird von Siegern erzählt, aber vom Besiegten verstanden. Weißt du, wer das gesagt hat, Matthias?
Ein Zitat von mir.
Ich glaube, das warst du, ja. Inspiriert von Reinhard Koselleck, Professor Dr. Matthias Spörle. Mhm. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, da zu sein, und ich freue mich, dass wir uns jetzt gleich austauschen werden zum Thema Survivorship Bias. Mit dem Zitat habe ich gemeint, dass natürlich eine höhere Medienaufmerksamkeit und eine höhere Präsenz immer den Siegern zuteil wird. Die haben aber oft gar nicht das richtige Verständnis davon, warum sie gewonnen haben. Beispielsweise schätzen die den Zufall, glückliche Umstände, zu gering ein. Klar, weil sie haben ja gewonnen. Deswegen gibt es die Überlegung, dass in der Tat lieber die Besiegten gefragt werden sollen. Denn die sind in einer negativen Stimmungslage und kommen deswegen vielleicht zu einer höheren analytischen Tiefe. Warum eine Sache so und so ausgegangen ist, fragt man besser die, die es nicht geschafft haben. Deswegen das Zitat von mir.
Nach diesem Podcast, den Sie jetzt gleich anhören dürfen, werden Sie das Thema Gewinnen und Verlieren mit ganz anderen Augen sehen. Versprochen.
Sehr schön.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, Morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen zu unserem Gewinner-Podcast Mensch, Maschine, Morgen, Hose und Spörle. Unser Thema heute: die Gewinner sehen wir, die Verlierer nicht. Survivorship Bias und die Illusion des erklärbaren Erfolgs. Mhm. Wie immer mit uns beiden. Ich bin Matthäus Hose, CEO der Componiers GmbH, einem Medien- und Eventanbieter im Bereich Elektronik, IT und was dazugehört. Und an meiner Seite oder heute gegenüber Professor Dr. Matthias Spörle von der Privatuniversität Schloss Seeburg. Hi Matthias.
Hi Matthäus, ich freue mich drauf.
Bevor wir anfangen, ein kleines Fun Fact, oder wenn es sowas überhaupt gibt, Fun Fact im Zusammenhang mit Krieg. Es geht um den Zweiten Weltkrieg, um die Einschusslöcher von zurückgekehrten Maschinen. Während des Zweiten Weltkriegs analysierten Militärstatistiker beschädigte Bomber, die von Einsätzen zurückgekehrt sind. Man wollte herausfinden, welche Bereiche der Flugzeuge besonders geschützt werden sollten. Das heißt, die haben die Einschusslöcher der Flak und der Maschinengewehrsalven angeschaut. Die ersten Analysen zeigten viele Einschläge am Rumpf und an den Flügeln. Und darauf war die Schlussfolgerung, und das war, glaube ich, ziemlich naiv, dass diese Bereiche, also der Rumpf und die Flügel, stärker zu Panzern gepanzert werden müssen, denn daher die meisten Treffer gegangen sind.
Klar. Die meisten Schüsse.
Genau, also machen wir die Flügel stärker. Der Denkfehler, den Statistiker Abraham Wald erkannte, war, dass die analysierten Flugzeuge, die die Statistiker angeschaut haben, waren ja ausschließlich diejenigen, die zurückgekehrt sind. Und was ist mit den ganzen Flugzeugen, die abgeschossen worden sind? Die wurden natürlich nicht analysiert, weil die ja abgeschossen wurden und meistens auf Feindgebiet. Die wurden in anderen Bereichen getroffen und wahrscheinlich an den gefährlicheren Stellen, so wie Motoren, Tanks und vor allem das Cockpit, wo die Piloten und der Co-Pilot saßen. Die richtige Schlussfolgerung war also genau das Gegenteil der Annahme. Nicht die Flügel müssen geschützt werden, sondern eben die Motoren, der Tank oder die Tanks und das Cockpit.
Ist das nicht total krass, oder?
Das ist eines der bekanntesten Beispiele der Survivorship Bias, über die wir jetzt reden wollen. Ja.
Du guckst dir den Flieger an und mit Verstand, eben nicht naiv, sondern mit Verstand. Und was machst du dann? Dann schützt du die Bereiche mit den wenigsten Einschusslöchern.
Genau.
Ja, das ist eine so, aber eine, wenn man sich ausnahmsweise mal die Zeit nimmt und drüber nachdenkt, ist das eine so zwingende Logik, gell? So interessant.
Ja, wir erkennen es auch in anderen Bereichen. Bevor wir zum Silicon Valley kommen, Helmut Schmidt, einer prominentesten Raucher, legendär für seinen Nikotinkonsum und vor allem auch diese kreiseligen. Kreiselig ist bayerisch, das heißt kreislig auf Hochdeutsch, weiß ich nicht, aber können Sie googeln.
Unangenehm.
Unangenehm, ja. Kreislig ist hässlich, kreislig.
Abscheulich.
Die Mentholzigaretten. Mhm. Aber er hat halt so viel geraucht und er hat überlebt. Zumindest ist er sehr alt geworden. Also überleben tut letztendlich nur die wenigsten. Irgendwann sterben fast alle.
Ja.
Aber er ist alt geworden damit. Das ist der Denkfehler, wäre dann zum Beispiel zu sagen, ja, Rauchen ist gar nicht schädlich. Mhm. Weil Helmut Schmidt ist ja auch über 90 geworden.
Also. Genau, ja. Also ist natürlich völlig unhaltbar, weil die Gesamtstatistik, eben wenn man nicht selektiv ist, auf wenige Einzelfälle oder eine Einzelperson, sieht die Gesamtstatistik völlig anders aus. Punkt 1. Und, was viele sich nicht richtig fragen, stellt euch mal vor, wie alt Helmut Schmidt hätte werden können, wenn er nicht geraucht hätte. Weißt du, es gibt ja keine Helmut Schmidt-Nichtraucher-Vergleichskontrollgruppe. Die gibt's nicht. Ja, den nicht rauchenden Zwilling. Ja. Weißt du? Genau, das wird aber, ja, denkt kein Mensch drüber nach.
Helmut Schmidt ist natürlich auch ein besonderes Beispiel, weil er in seinem Lebensende so eine Art Kultstatus erreicht hat und hat das Rauchen natürlich gut gepasst.
Total.
Die heutigen Helden kommen oft aus dem Silicon Valley. Wollen wir kurz da was dazu sagen? Also erstmal, Bill Gates hat sein Harvard-Studium abgebrochen. Elon Musk hat seine Promotion abgebrochen. Ja, ich war auch bis auf der Fachhochschule.
Genau. Ja.
Im Silicon Valley ist es aber wichtig, dass man Siegerstatus hat, oder?
Total.
Ja. Heute ist es wichtig für Firmenlenker, dass sie einen Siegerstatus haben.
Und der Siegerstatus ist ja umso höher, wenn man mit einer so gebrochenen Karriere wie Harvard abgebrochen oder Harvard beendet.
Es gibt auch Schlimmeres, oder?
Ja, genau, aber das ist cool, weißt du? Das ist dann so ein Ownership-Ding. Ja, dann kommst du dann wieder her und hältst dann da eine Rede und sagst, Menschenskinder, ja, das ist das. Und dann kommst du in der Selbstkonstruktion, kommst du dann darauf, da mache ich auch diesen Personen gar keinen Vorwurf, in der Selbstkonstruktion kommst du dann darauf, ey, das brauchst du nicht, um erfolgreich zu sein. Von den Statistiken her, in den USA, du hast hier jetzt zwei Fälle skizziert.
Zwei sehr reiche Menschen.
Zwei sehr reiche Menschen, aber die kommen aus einem Kulturkontext. Der eine hat eine andere Primärsozialisierung am anderen Kontinent genossen. Das ist sicherlich der Fall, aber sind doch beide in ihrer monetären Schöpfungsphase, sind beide in den USA zu verorten. Und die allgemeinen Statistiken von den USA sind sehr, sehr eindeutig. Es ist nicht so, dass du mit dem Studium ganz sicher durchkommst. Überhaupt gar nicht. Ja? Aber insgesamt ist es so, je höher der Abschluss, desto niedriger die Arbeitslosigkeit, desto höher die Wiedereinstellungsquote nach einer schweren Krise und auch desto höher das Durchschnittseinkommen. Das natürlich dann missbraucht wird von der Finanzindustrie, sodass man dann sich im Studium extrem verschuldet und so, ja, wegen dieser Möhre, die da davor wackelt, vor der eigenen Wiederkäuernase. Das ist natürlich ein anderes Thema, aber insgesamt ist es so, ein besserer Abschluss schützt.
Ja? Lustig, dass du das sagst, weißt du, du bist Professor, ich bin ja nur Dippel.
Und trotzdem mittellos, das stimmt, genau. Genau.
Höher als Professor geht eigentlich gar nicht, oder? Vom Bildungsgrad, was gibt es noch über Professor?
Ja, also es gibt ja, der Mensch macht ja alle möglichen Hierarchien, die er für sich selber bastelt. Ja, man könnte natürlich sagen, dass...
Hofrat in Österreich zum Beispiel.
Herzlichen Gruß. Genau, ja. Ja, aber beispielsweise werde ich ja, das kann man ja ausschließen, werde ich kein Professor, was mir wichtig sein könnte, ja, zum Beispiel in Harvard.
Ja? Weißt du nicht, du warst einer der jüngsten Professoren in Deutschland.
Das ist richtig, aber eben halt nur in Deutschland sozusagen. Und wie Goethe gesagt hat, ja, lieber der Erste in Weimar als der Dritte in Berlin oder so, ja. Und genau, aber weißt du, der entscheidende Punkt ist ja von so einer Lebensperspektive ist ja eher, was für einen Beitrag leistest du? Dieses Hierarchiespiel, natürlich gibt es noch bessere, schönere, einflussreichere Positionen, aber ist das nicht auch einfach nur eine Illusion? Ich habe eher die Perspektive, dass ich versuchen will, da bei den Universitäten, an denen ich tätig bin, einen positiven Beitrag zu leisten. Das ist eher meine Sicht. Ja, in gewisser Weise habe ich ja überlebt, zumindest bisher, ja, wer weiß, wie sich das dann heute Nachmittag manifestiert, aber bisher habe ich überlebt mit meiner Strategie. Wenn du mich jetzt fragst, ist meine Strategie ein erfolgreiches, generalisierbares Konzept? Das ist vielleicht der Unterschied, dann sage ich halt, nee, hat halt für mich funktioniert, aber das ist halt auch kein Garant für irgendwas.
Ja, das verstehe ich. Weil Menschen nehmen besonders stark wahr, was sichtbar und erfolgreich ist, ja.
Ja. Was hat dich denn erfolgreich gemacht?
Ich würde mich nicht als erfolgreich bezeichnen.
Das ist natürlich
was mich erfolgreich,
absurd.
Naja, was mich erfolgreich macht, sind ganz andere Sachen, aber das können hier nicht im Podcast hin, meines Erachtens. Was mich erfolgreich macht, ist, dass mich meine Kinder mögen.
Mhm. Ja, schöner Punkt.
Und die Frau an meiner Seite, das ist wichtig. Mhm. Und der Rest ist, meine ich, passt schon. Ich glaube, bei Menschen nehmen besonders stark wahr, was sichtbar und erfolgreich ist. Und gescheiterte Projekte, also die wenigsten Menschen reden ja über Scheitern. Mhm. Da gibt es ja auch diese, das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt seit der ersten Präsidentschaft von Donald Trump 2016, dass Misserfolge quasi nicht stattfinden und das Scheitern, was ja mal in Amerika als sexy galt und so, eigentlich nicht. Also
gab es auch diese Fuck-Up-Nights oder so, das gab es ja schon. Was ich eigentlich ganz positiv fand. Also jetzt werd nicht zu negativ, weil insgesamt finde ich das immer ganz gut. Ich werde lieber von Leuten auch geführt, die auch mal mit einer Sache auf die Nase gefallen sind und wieder aufgestanden sind. Weil das auch eine gewisse Stress- oder Resilienzkomponente ist.
Es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt als Menschen, die immer gewinnen.
Ach, danke.
Das macht dich sehr einsam.
Exakt.
Dich selbst und auch vor allen Dingen ist es ein Blödsinn. Du kannst nicht immer gewinnen. So läuft auch das Geschäftsleben nicht.
Exakt.
Wenn du immer gewinnst, gibt's, kann ich da sagen, als bin ja Manager, ja. Also schon viele Jahre. Und wenn du immer gewinnst, also immer erfolgreich bist, weißt du, was passiert? Ganz einfach, der Plan wird angehoben. Wenn du in einem Jahr den Umsatz um 20% steigerst zum Beispiel, dann hast du im nächsten Jahr
25.
Eben. Also immer erfolgreich sein führt dazu, dass der Plan angehoben wird und irgendwann bricht jeder. Jeder.
Klar.
Das kann, zwingend. Und wenn es wegen Corona ist oder zwingend. Wegen dem Medienwandel oder was immer, irgendwann bricht es.
Genau, ja. Auch, und nicht nur jeder im Sinne von Mensch, sondern auch Organisation oder System. Ne? Angenommen, eine Firma, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme relevant ist, Nvidia beispielsweise, die hat sich ja im Kurs sehr, sehr gut entwickelt. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme, 2026. Ja? Mhm. Wenn die jetzt nochmal das gleiche Wachstum hinlegen würde, nochmal das gleiche, was sie bisher zurückgelegt hat, dann wäre die ja in der Marktkapitalisierung etwa so groß wie die gesamte Börse. Also die aktuelle Börse. Ich will nicht sagen, dass das unmöglich ist. Ich will nur sagen, es ist extrem unwahrscheinlich. Wenn die Ziele immer angepasst werden, irgendwann Grenzen des Wachstums. Richtig?
Ja, natürlich. Gescheiterte Projekte verschwinden oft in der öffentlichen Wahrnehmung.
Oh ja.
Wir hatten ja das Thema, wir reden ja oft über Donald Trump, ich weiß gar nicht warum eigentlich. Eigentlich reden sehr viele Menschen über Donald Trump, das wird doch keine Ursache haben.
Ist ein aktuell relevanter Politiker.
Ah, okay. Aber er ist ja, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe, viermal insolvent gegangen, hat dann diese Apprentice, diese Fernsehsendung Anfang der 2000er, ich glaube 2003 oder so hat er das gemacht, hat sich da als erfolgreicher Unternehmer präsentiert und hat quasi das Image gehabt, dass er ein erfolgreicher Unternehmer ist, obwohl er es eigentlich gar nicht war. Er ist dann halt wieder geworden, weil er ja quasi, was immer erfolgreich heißt, okay, aber er ist wieder geworden, weil er einfach diese Niederlagen komplett wegignoriert hat. Und hat er sie mit Ironie mal eine Zeit lang bekämpft. Ja, also ich habe mehr als $1 Million versenkt, das war viel, viel mehr, sowas. Ja, das ist natürlich immer sexy, Misserfolge noch größer zu machen.
Own it.
Ja, genau, erst hatten wir Pech, dann kam noch Unglück dazu oder andersrum. Aber letztendlich hat er als erfolgreicher Unternehmer gegolten, was ihm bei seinen Wahlkämpfen definitiv geholfen hat. Warum ist es so, dass viele Menschen, wenn man sagt, wenn man ehrlich sagt, hey, ich habe das echt verkackt oder so, ich habe es echt falsch gemacht, ich habe Fehler gemacht, strategische Fehler. Warum ist das jetzt so ein Trend, dass das nicht mehr so gut ankommt, dass es nicht mehr so gerne gesehen wird, wenn man entwaffnende Ehrlichkeit als Methode benutzt?
Ja, also eine gute Frage. In der Politik kommt das schlecht an, wenn jetzt EU-PolitikerInnen sagen, wir brauchen Atomenergie, die sich früher gegen Atomenergie ausgesprochen haben. Ja, da könnte man ja sagen, endlich. Ja, okay, spät, aber immerhin kommt eine gewisse Erkenntnis, wenn man jetzt in dem Lager ist, dass das begrüßt. Aber in aller Regel wird das negativ wahrgenommen.
Aber Franz Josef Strauß, unser Landesfahrtor mit OR hinten, wenn es wirklich sein Zitat war, der hat angeblich mal gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wir kennen es ja, mit dieser Hand soll mir abfallen. Also jede deutsche Hand soll abfallen, wenn sie wieder mal eine Waffe in die Hand nimmt. Und danach war die Wiederbewaffnung in den 50er Jahren der Bundeswehr. Der hat das praktiziert. Der hat gesagt, scheißegal.
Ja, ja. Aus meiner Sicht ist es auch die Frage, weißt du, was bedeutet Konstanz und was bedeutet Wandel? Für mich, ich bin ja primär Wissenschaftler. Ja? Und ich sage in der Forschung immer, ich bin immer derselbe, weil ich bin bei der aktuell besten Forschungslage zu einem Thema. Und die kann sich aber wandeln. Das heißt, wenn du mich anguckst als Laie, dann wirke ich manchmal bei bestimmten Forschungsgebieten wankelmütig. Ja? Weil ich immer bei der aktuell besten Forschungslage bin. Aber manchmal ändert sich eben auch die Forschungslage und dann ändert sich meine Meinung. Das heißt, für einen Laien sehe ich aus, als würde ich meine Meinung wandeln. Aber auf einer Metaebene bleibe ich bei der Meinung, nämlich hör auf die Forschung.
Genau.
Ja, jetzt sag du es mir.
Intellektuell ein bisschen herausfordernder.
Genau, ja, sag du es mir. Bin ich jetzt also ein Wendehals oder bin ich konsistent? Sag du es mir.
Das ist ja die Basis des Fortschritts der Menschheit und vielleicht noch ein Genitiv dazu. Weil
des Planeten Erde.
Des Planeten Erde, des Sonnensystems.
Ja.
Der Milchstraße.
Mit dieser Basis legen wir die Grundlage unseres Fundaments.
Ja, genau. Herzlich willkommen. Das ist ja die Basis unseres Erfolges, der menschlichen Spezies, mit S hinten, menschlichen Spezies, weil wir uns weiterentwickeln. Das heißt, wenn ich immer sagen würde, ich habe das vor 20 Jahren gewusst, da war das richtig und es ist heute auch noch richtig. Nein, weil sich ja durch die KI oder alles ändert sich so rasant schnell und das ist ja auch gut so. Wenn es nicht so wäre, wären die großen Probleme gar nicht zu lösen, weil die großen Probleme von heute sind mit Mitteln von gestern nicht zu lösen.
Ja.
Und, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
Nein.
Hallo, willkommen im Unterbrechungspodcast, Hose und Spörle, weil du gerade wegen Forschung geredet hast.
Ja.
Da gibt es einen spannenden Effekt.
Cool.
Also ist ja so, den Podcast machen wir ja nicht für Sie als Zuhörenden, sondern wir machen ja, damit ich was lerne. Und ich lerne immer was. Und ich lerne zum Beispiel, von dir habe ich was gehört über den Helm-Effekt in der Unfallforschung.
Helm.
Helmi. Helmi ist da. Augen auf, Ohren auf, Helm. Ja. Wir kennen das genau. Alle, die ORF hatten, die wissen, was das bedeutet oder kennen. Der Helm-Effekt in der Unfallforschung oder Unfallforschung ohne es. Kannst du was zu dem Denkfehler sagen? Ich habe schon was verraten, dass es ein Denkfehler ist. Kannst du was sagen dazu?
Das ist eine Stichprobenverzerrung. Bei der Einführung der Helme gab es plötzlich mehr Kopfverletzungen bei den Verletzten. Sehr einfacher Punkt. Also bei der Einführung der Helmpflicht gab es mehr Kopfverletzungen.
Daran erinnere ich mich sogar noch.
Bei den Verletzten. Also?
Motorradfahrern jetzt.
Genau. Kennst du ja die Knautschzone? Des Motorradfahrers ist der Neokortex. Und
sag's nochmal langsam, den Satz. Für alle MotorradfahrerInnen.
Nein, ich weiß nicht, ich will sie nicht provozieren und so. Und sie wissen ja, das Gefühl ist ja was ein sehr, sehr großartiges und eine sehr, sehr schöne Experience und ist auch ganz großartig. Hab auch Freunde, die Motorrad fahren. Macht das alles weiter, aber seid vorsichtig. Weil es ist einfach so. Das Risikoprofil ist einfach erhöht. Ganz einfach. Punkt. Nur weil Dinge erhöhte Risikolagen haben, heißt das ja nicht, dass man darauf verzichten muss. Ein Leben darf auch Risiken haben. Alles wunderbar. Nur einfach, seid euch dessen bewusst. Das ist alles. Ja, woran liegt's? Weil die Leute dank der Helme halt überlebt haben. Vorher, ohne Helme, wären das einfach Tote gewesen. Was ich gesagt habe ist, bei den Verletzten sind die Schädelverletzungen verstärkt aufgetreten durch Einführung der Helme. Richtig. War schon ein Fortschritt. Alternativ wären sie bei den Toten gelandet. Was wir hier also haben, kann man in jede Statistikvorlesung einbauen, ist ein Stichprobenartefakt. Was ist denn die Gesamtgrundlage? Weißt du? Und dann ist der Effekt eindeutig.
Wir schon von Zitaten von Politikern sind, wo man nicht genau weiß, ob sie es wirklich gesagt haben.
Genau. Im Zweifelsfall Churchill, oder?
Genau.
Oh Gott.
Genau. Wo ist mein Feuerzeug? Ja. Nein, das andere Zitat.
What?
Glaubt keiner Statistiker. Sagt jeder.
Selbstgefährdet.
Oh Gott. Für dich als Professor, der mit Methodenforschung zu tun hat oder hatte, ist das ein bisschen ein schlimmes Zitat wahrscheinlich. Aber bevor wir noch ein paar alte Politiker zitieren, die teilweise schon lange tot sind, kommen wir zum Silicon Valley zurück. In der Technologiebranche wird häufig erzählt, dass bestimmte Entscheidungen den Erfolg großer Unternehmen erklären. Typisches Beispiel ist Google, Alphabet mittlerweile, eine der erfolgreichsten Firmen aller Zeiten, der Menschheitsgeschichte. Mhm. Also Wahnsinn, ja. Selbst Crassus im alten Rom hat mit seinem Sklavenhandel nicht solche Profite erwirtschaftet wie Google oder wie Alphabet. Im Rückblick erscheinen viele Entscheidungen von Google als genial oder fast zwangsläufig erfolgreich. Doch wenn man sich mal an die Zeit zurückerinnert, es gab andere Suchmaschinenunternehmen. Ich weiß nicht, ob noch jemand Yahoo kennt, mit dieser Neandertaler-Werbung und so. Ich habe Yahoo früher genutzt, vor Google. Ich glaube, Google kam auch erst später, oder? Ich glaube, das war ein dominierendes Unternehmen. Und viele Strategien, die heute Google zugeschrieben werden, wurden auf anderen Unternehmen verfolgt. Nur halt waren die nicht ganz so erfolgreich. Und was heißt das für uns? Heißt das dieses ABBA-Lied The Winner Takes It All oder auf Deutsch The Winner Takes It All? Ist es so, dass dass wir Menschen nur uns für den Sieger interessieren und alles andere wurscht ist?
Ja, also du siehst ja im Kino gucken sich Leute gerne Heldenfilme an. Ja? Der Superheld, die Superheldin, die dann mit besonderen Fähigkeiten Probleme löst, die wir nicht lösen können. Wir haben natürlich immer ein Interesse an Heldenstorys. Das geht ja zurück bis in die Antike, bis zu den Mythen. Ja? Odin, der dann irgendwelche Riesen totklopft oder so, ja, oder die Köpfe aufhebt für kleine Befragungs- und Interviewmöglichkeiten. Ja? So eine Post-Hoc-Weisheitsmöglichkeit. Ja? Wir haben schon Interesse immer an den Siegern und von mir aus ist das ja auch völlig okay. Das ist ja nicht der Survivorship-Bias, sondern der Survivorship-Bias ist, wenn man dann deren Erfolge, die an Glück liegen, an günstigen Umständen, auch an bestimmten Aspekten, aber wie du gesagt hast, die eben auch andere hatten, ja? Wenn man die dann verwendet, um nachträglich zu erklären, ja, das musste ja passieren. Da kommt dann so ein anderer Fehler rein, den die Psychologen intensiv untersuchen, Rückschaufehler. Ja, ist aber ein etwas verbundenes Thema, aber es ist ein etwas anderes Thema. Der Haken sind immer diese verzerrten Stichproben und dann wird das für bare Münze genommen. Ja? Das ist der Haken.
Es gibt ja nicht bloß schlechte Verlierer, die kennen wir alle aus dem Privat. Als Kind kennt man sowas, man spielt Fußball oder irgendeinen Sport und irgendjemand geht beleidigt nach Hause, geht zu seiner Mama und schießt den Ball ins Gebüsch oder auf die Straße oder so.
Total.
Geht nach Hause. Ja. So. Es gibt auch schlechte Sieger. Das ist fast die noch unangenehmere Spezies, weil Verlieren und dass man dann schlecht drauf ist, wenn man ein bisschen ehrgeizig ist, okay, ich wäre es nicht, aber kann sein. Aber schlechte Verlierer sind eine Sache, aber schlechte Sieger ist noch eine andere Sache. Also wenn man zum Beispiel Sport macht oder im Wirtschaftsleben und gewinnt, und sagt, ja, es liegt daran, weil ich so großartig bin, so wie es zum Beispiel halt manche Politiker machen. Das ist ekelhaft, finde ich. Weil wenn jemand sagt, ich habe gewonnen, hatte Glück. Ja? Oder zum Beispiel ein Social-Media-Anbieter, der einfach, wenn man den Film gesehen hat und der stimmt nur zur Hälfte, hat er einfach kein Glück gehabt in seiner Startphase, sondern hat sich einfach benommen wie ein Piep. Ja? Weißt du? Der war kein Glück, sondern war einfach halt latent böse. Und hat deswegen gewonnen. So ist es ja auch. Manche Firmen machen ja böse Sachen, haben ja Kapital aus dubiosen Quellen oder aus Zwangsarbeit oder was weiß ich was und werden dann erfolgreich und sind dann halt Marktführer, aber eigentlich keine guten Menschen oder keine Vorbilder für mich. Ja. Auch wenn sie Gewinner sind.
Ja, das ist auch ein anderer sehr, sehr schöner Punkt. Ja. Nur weil ich auch einer bestimmten Dimension und unsere Welt hat ja einen Hang zum Materialismus, zum Beispiel Geld, ja, erfolgreich bin. Ja. Ich weiß, jetzt kommen wieder die antiken Forscher und sagen, Pecunia non olet, Geld stinkt nicht.
Es war übrigens einer der Flavier. Ich habe da mal einen Fehler gemacht. Ich dachte, es wäre Tiberius gewesen, aber es war, glaube ich, Vespasian.
Okay.
Ja. Okay, gut. Der erste flavische Kaiser, der erste von 369 bis 79. Sie fragen sich, warum erzählt er Ihnen das? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich mit Halbwissen glänzen will. Herzlich willkommen bei unserem Halbwissen-Podcast. Pecunien OLED, Geld stinkt nicht bei der Einführung der Toilettensteuer, in Anführungszeichen, oder Gebühren.
Das sieht man noch. Erstens kann man hier lernen, man kann alles besteuern. Erster wichtiger Punkt. Es hören ja auch immer, das weiß ich ja, hören ja auch hier viele aus der Politik und aus der Gesetzgebung zu.
Und aus meinem Finanzamt.
Genau, deswegen, hier ist noch Luft. Luft. Auch wenn die Luft nicht so gut ist. Hier ist noch Luft. Nach
die OLED.
Oben. Genau. Ich habe sie OLED. Pass auf. Das ist ein sehr, sehr schöner weiterer Punkt nach dem Motto, wie mache ich meinen Erfolg? Und es ist schon, ich finde, es spielt schon eine Rolle, wo das Geld herkommt. Stichwort Kinderarbeit. Ja?
Eben.
Ja. Aber es wird dann einfach letztendlich auch durch die Zeit gewaschen. Weißt du? sodass dann einfach nur diese Macht manifestiert bleibt. Und letztendlich, wenn du einfach am Anfang deiner Karriere eine schöne, ordentliche Straftat gemacht hast.
Ja, du machst einfach eine Stiftung mal später.
Dann zack. Geht's. Und nachher das andere Geld, der Zinseszinseffekt, der einzige Freund, ja, der einzige Freund des Privatanlegers ist ja der Zinseszinseffekt, ja. Das Zinsgeld, das ist ja kein böses Geld. Ja? Aber die Basis davon ist beispielsweise Blutgeld, Blutgold, Blutdiamanten zum Beispiel. Ja?
Zinseszins quasi legale Geldwäsche.
Genau, ja. Genau. Sehr, sehr schön. Zinseszins als legale Geldwäsche. Was für ein schönes Zitat. Der Zinseszinseffekt als legale Geldwäsche. Das ist brillant. Wirklich.
Ich hatte,
das ist sehr gut.
Ich hatte Finanzmathematik, einen Professor, der hat einen Zungenfehler gehabt. Ja. Und wenn der Zinseszins gesagt hat, dachte ich mir, Wahnsinn. Krass.
Aber so hast du es dir wenigstens gemerkt.
Ich fall durchs Examen, habe ich mir gedacht.
Vor Lachen. Ich fall vor Lachen durchs Examen.
Hoffentlich sieht er mich nicht. Ja. Zinseszins. Ja. Das ist ja. Scheiße.
Genau, aber du hast es dir gemerkt und viele Leute, ich würde mir wünschen, dass dieser Zinseszinseffekt ein bisschen bekannter wäre. Ja, zumindest für solche Themen wie Altersvorsorge. Ja. Aber ja, die Geschichte wird immer von Siegern erklärt, ja, aber vom Verlierer wird sie verstanden. Warum? Weil der wirklich nachdenken muss. Was ist denn schiefgegangen? Und was hat denn die andere Seite richtig gemacht? Und dann sieht man teilweise, was die richtig gemacht hat, war, die hatte bei einem Angriff in einem Frontverlauf, der dynamisch war, besseres Wetter. Zu dem Zeitpunkt.
Zum Beispiel.
Ja. Zum Beispiel. Ja, das sind so Klassiker.
Bei vielen Schlachten war das ja so.
Das ist Wahnsinn. Ja?
Oder einfach nur Glück.
Genau, das eine Lager hatte die Pest an Bord. Das andere Lager nicht. Mhm. Ja? So einfach ist es. Ja?
Oder Regen und zu schwere Rüstung und was auch immer. Passieren Sachen. Zum Ende unseres Podcasts zum Thema Survivorship Bias. Also wir wollen erstens auch immer philosophisch und psychologische Komponenten und technische Komponenten abdecken, was ein ziemlicher Anspruch ist an Sie auch als ZuhörerInnen. Aber trotzdem wollen wir immer Tipps mitgeben. Praxistipps zum besseren Umgang mit Survivorship Bias.
Tipp der Woche.
Wie kann man die Verzerrung des Siegens besser beherrschen? Emotional, psychologisch und auch technisch.
Total. Also ein Punkt ist, frag dich, was ist wirklich die Grundgesamtheit? Ne? Die Leute haben Erfolg, schön, wunderbar, ich freue mich für sie. Aber für jeden Spezialisten, der sagt, spezialisier dich, ne? Weil er erfolgreich geworden ist, gibt es auch einen Generalisten, der erfolgreich war, der gesagt hat, hab ein breites Wissen. Ne? Und nebenbei, es gibt auch ganz viele Spezialisten, die ganz speziell gescheitert sind. Und es gibt ganz viele Generalisten, die einfach keine Verwendung gefunden haben, weil sie in allen Bereichen, in denen sie generelle Kompetenz hatten, eben trotzdem, weil sie eben viele Bereiche befüttert hatten, eine zu geringe Kompetenz hatten. Ja? Genau. Also, erster Punkt, frag dich, was ist die Grundgesamtheit? Zweiter Punkt, hör nicht nur auf die Erfolgsgeschichten. Hör dir nicht nur die erfolgreichen Gründer an, sondern auch die mal Privatinsolvenzen einreichen mussten. Ja? Das ist immer ein wichtiger Aspekt. Ja? Also hör nicht immer nur auf die verlockende, süße Stimme des Erfolgs, ja? Sondern hör dir auch die anderen Perspektiven rein. Da kann man oft mehr davon lernen. Gerade wenn du jemand bist mit Ambitionen. Gerade wenn du jemand bist, ja? Sagst, du willst ja noch weiter wachsen und dich weiterentwickeln. Keine gute Idee, ist eine verzerrte Stichprobe, wenn du nur auf die Sieger hörst.
Darf ich eine Frage einwerfen? Oh. Du warst ja auch Mating-Experte, also bist Mating, hast im Thema Mating viel geforscht.
Rein theoretisch, korrekt. Ja, es ist wirklich.
Mich interessiert eher der praktische Ansatz, aber ja. du hast ja rein theoretisch Mating. Mating heißt, wie man Menschen kennenlernt, des gleichen oder des anderen Geschlechts, für die man sich interessiert.
Also Paarbindung.
Paarbindung,
genau.
Es gibt ja Männer, die, ich möchte es mal von Männern, weil ich bin einer, von Männern sprechen, die immer so auf die, jetzt muss ich aufpassen, keine Fäkalsprache, die immer angeben, sagen wir es so. Die sagen, ich bin der Tollste hier, der Tollste da, ich bin der Tollste da. Dann gibt es Männer, die tief stapeln als Masche, ja. Also ich sage,
bezogen auf ihren Paarungserfolg.
Genau, wenn sie mit einer Frau kennenlernen, dann ganz klassisch lernen eine Frau kennen in einer Situation.
Ganz viele Ressourcen habe ich.
Total,
oder sag, so.
Ich bin ganz ein toller, mein Autoschlüssel wedelt hier und so. Ich bin Sieger, ich bin der Chef von der Firma, ich bin das, ich bin ganz ein toller. Und da gibt es Männer, die tief stapeln. Also die sich damit quasi sagen, die nicht so viel reden wollen und dann sagen, ja, das kann ich nicht. Was würdest du als Mating-Experte generalistisch gesehen natürlich, kannst du, es gibt jeder Mensch ist anders, aber so von der Forschungslage her, was ist der bessere Ansatz? Zu einer Frau zu sagen, ich bin der tollste Hengst im Stall, oder ich sag, übrigens einparken kann ich auch nicht.
Ja, gut. Also das Zweite hat ja natürlich auch manchmal so eine humorvolle Perspektive, und wir wissen aus der Paarungsforschung, dass auch Humor ein positives Asset ist in Partnerschaftsbindungskontexten.
Stimmt es, dass der Bauch wackelt und es kennst du die Geschichte?
Nein.
Gut, erzähl ich dir dann nach dem Podcast. Das, okay. Nee, ich mach scheiß drauf, machen wir es gleich. Also es gibt ich habe mal gelesen, dass wenn Frauen lachen.
Durch das Lachen, ja.
Genau, wird der Unterbauch stimuliert.
Ah, was dann zu so einer nervösen
Weiterstimulation
führt und so weiter.
Genau, dass die Frauen interessant. Offener macht, würde um zuzuhören. Ja.
Okay, interessant. Ja, also da kann ich.
Nicht, wenn du es nicht weißt, dann stimmt es nicht.
Da kann ich. Nee, das heißt nicht. Ich bin in dem Gebiet auch, habe da jetzt wirklich jahrelang nichts mehr veröffentlicht.
Ja, du bist ja glücklich verheiratet. Ja, genau.
Research is Research. Genau, ja. Nee, das ist. Also, tut mir leid, dazu kann ich nicht. Aber es ist ein sehr interessanter Gedanke. Mhm. Ja, genau.
Also, was ist erfolgreicher? Bescheiden oder Großkotz?
Antworten wir mit meiner Lieblingsbrille aus einer evolutionären Perspektive. Männer täten das nicht. Dieses bisschen angeberische, auffallende, auch mit dem lauten Auto rumfahren. Das ist ja letztendlich nichts anderes als ein Revierverhalten. Ja? So wie der Vogel da rum aggressiv rumpiepst, damit das Revier deutlich wird. Ja? Ist ja auch das Ghetto-Auto, was da mehr hüpft, als es fährt. Ist Revierverhalten, und das würden Menschen ja nicht, Männer ja nicht an den Tag legen, wenn es nicht evolutionär verstärkt worden wäre. Es gibt immer den Spruch, use it or lose it. Das heißt, wenn das keinen Anwendungsnutzen hat, dann wäre es nicht mehr da. Daraus würde ich ableiten, offensichtlich hat das einen gewissen Vorteilsaspekt.
Es gibt ja auch Männer, die, wenn du diese Theorie sagst, evolutionsbiologisch ist es sinnvoll, großen Maxi zu machen und sich Bierfutzel, also Bierdeckel in den Auspuff zu stecken, damit das Auto lauter wird. Ja, aber es gibt auch Männer, die eben das nicht machen und die genau einen anderen Ansatz verfolgen und ihr Licht unter den Scheffel stellen.
Ja, das ist ja ein Salienzansatz. Dadurch, dass alle auffallen wollen, was für ein Satz, Achtung, dadurch, dass alle auffallen wollen, fällst du auf, indem du nicht auffällst.
Was hier?
Das ist Deep Shit. Genau. Grundsätzlich ist es aber so, evolutionär haben Frauen bezogen auf langfristige Bindung, in der Forschung wird ein bisschen unterschieden zwischen Long-Term und Short-Term-Mating. Ja? Ich glaube auch in der Praxis, glaube ich, ein Unterschied sind Variablen der Paarbindung, was anderes als die Determinanten des One-Night-Stands. Mhm. Ja, also ist auch in der Praxis, ich habe da reduzierte Expertise. Und in der Long-Term-Perspektive ist das schon so, dass Ressourcenverfügbarkeit ein wichtiger Selektionsfaktor ist für Frauen bezogen auf die Ressourcen der Männer. Immer hier jetzt heterosexuelle Beziehungen unterstellt.
Genau. Es ist Wahnsinn. Wir sind mit unserem Podcast fast am Ende. Nur ein Wunsch noch an unseren Techniker und Art Director. Michael, ich glaube, ich brauche bald einen größeren Kopfhörer. Mein Kopf wird so groß, weil ich so viel lerne hier.
Ja.
Also wir haben ungefähr...
Ist auch so, Festplatten werden schwerer, wenn man mehr drauf speichert.
Ja, natürlich, kiloweise.
Total.
Bei mir ist es echt so, weil ich so viel gelernt habe. Also wenn Sie bei dem Podcast das aufmerksam, also angenommen, Sie hätten ihm aufmerksam zugehört. Wir haben angefangen mit Flugzeugen, die beschossen wurden von Flak im Zweiten Weltkrieg und gehen über zu lauten Autos und zum Paarungsverhalten.
Ja.
Genau. Sensationell.
Also zwischendrin noch ein Exkurs, dass wir gerne auf Überlebende und Heldinnen und Helden gerne achten sollten, aber nicht denken sollten, dass die Story, die die erzählen, generalisierbare, allgemeine Erfolgsrezepte sind.
Und dass Elon Musk zwar fast eine Billion Dollar hat, aber es nicht so weit gebracht hat, akademisch, wie mein Freund und Podcast Partner, Professor, Doktor, Professor, 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 Doktor, 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 Matthias.
Nee, das stimmt. Das ist, nur ganz kurz, Realität ist wichtig, denn sie wird bewohnt. Genau, das stimmt nicht, genau, aber ich bin gerne hier.
Ey, du hast keine Millionen, aber bist akademisch weiter als Elon Musk, ist doch mal ein Schlusswort.
Das kann man so stehen
lassen. Ist doch Survivor, was ist Survivorship bei jetzt?
Genau. Glückwunsch, das ist auch korrekt, genau. Was auch immer das mit generalisierbarem Erfolg bedeutet oder so, aber diese Aussage ist faktisch
also
wahr.
Dann hören Sie nächste Woche wieder beim Erfolgspodcast rein. Hose und Spörle, Menschmaschine morgen. Und vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Danke, Matthias.
Danke fürs Überleben. Tschüss, tschüss.
Ciao.